Willkommen zur Diskussion, Frau Irmgard Lumpfini, Heiko Hesch-Schramm, mein Name ist Herr Falschgold. Ich habe rezensiert Don Winslows Power of the Dog, der erste Roman von beiden, aus einer, wie sagt man, eine Duologie. Don Winslow hat zwei Romane geschrieben, Power of the Dog und Das Kartell, The Cartel auf Englisch auch. Und sie sind unterschiedlicher, als sie unterschiedlich nicht sein können, bilde ich mir ein. Wir haben die Rezension, meine Rezension, die ist erschienen 2012. Das heißt, da gab es Das Kartell noch gar nicht. Und wir haben sie auch explizit nicht nochmal geschrieben, also ein paar kleine Anpassungen an die Zeitformen. Und ich fand es interessant deshalb, weil man nach Power of the Dog, ein klassischer James Ellroy-Roman mit handelnden Personen und natürlich Gewalt, aber auch Humor und überhaupt, ehrlich gesagt, nicht mit einem Nachfolger wie Das Kartell gerechnet hätte. Ich zumindest nie. Oder seht ihr das anders? Also ich fand die Stimmung in der Rezension meine, gut, ich bin nur ein bisschen fröhlicher, ne, und sehe in allem das Positive, aber die Stimmung war ja sozusagen in meiner Rezension eine völlig andere, als wie jetzt in deiner oder in deiner Zusammenfassung.
Also ich glaube, dass es ganz viele Gründe gibt, warum das extrem unterschiedlich ist. Mhm. Also das eine ist, ich habe das versucht, so ein bisschen rauszuarbeiten, dass Don Winslow bei The Power of the Dog, Tage der Toten, sehr lange dran gearbeitet hat, ewig lange recherchiert hat und damals ein Wissen erworben hat, was nicht überall allgemein zugänglich war. Der hat damals ehemalige Regierungsbeamte, Drogenbeamte getroffen, alles super klandestin und hat dann quasi ein Buch veröffentlicht, was weit genug weg von uns war, dass man sagen konnte, das ist jetzt aber eine, ja, es ist schon alles irgendwie grausam, aber da kann man ja irgendwie auch noch raus, da muss man ja nicht mitmachen und das ist dann eben weit weg in Mexiko. Und er hat das neue Buch deshalb geschrieben, weil kurz danach ja im Prinzip der Kampf gegen den Terror auch voll gegriffen hat und weil es ganz andere Quellen gab, die zugänglich waren und weil der...
Kurz nach dem ersten Teil meinst du?
Kurz nach dem ersten Teil und weil der Krieg gegen die Drogen, der eben zum Krieg gegen den Terror auch wurde, dort einiges nochmal angestoßen hat, weshalb er den ersten Band nicht so stehen lassen wollte. Und ich glaube, dass die Stimmung extrem unterschiedlich ist, weil die Einschläge auch hierzulande näher kommen. Das ist alles unglaublich anstrengend. Man sieht unglaublich viel Leid und kann sich dem eben viel weniger entziehen als vorher. Und das sind Sachen, die man eben eigentlich nicht wissen möchte. Also ich habe für den zweiten Teil, Das Kartell habe ich ja eben, wie beschrieben, nochmal im Sommer gelesen. Fantastischer Roman, sehr interessant. Und für den zweiten Teil, Das Kartell, ich habe mich da sehr gequält. Also ich habe da 3 Wochen Pause gemacht und dann die letzten 10% gelesen. Und es ist kein schönes Buch, aber ein notwendiges.
Also ich denke, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Ich weiß es selber auch nicht mehr genau. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Don Winslow hat einen Urmoment sozusagen gehabt. Da gab es einen Mord an einer ganzen Familie mit Frauen, Kindern, irgendwie Anfang der 90er Jahre. Ja, okay. Das ging durch die Presse und das hat ihn einfach nicht mehr losgelassen, diese wirklich komplett ausufernde Gewalt. Da sind, glaube ich, mehrere Familien umgebracht worden. Es waren Gemetzel, da sind, glaube ich, 18, 19 Menschen umgekommen. Einfach als Machtdemonstration sozusagen hingemetzelt. Und diese Wut hat meiner Ansicht nach schon Tage der Toten, was den Duktus und den Klang und die Sprache anging, von dem Rest seines Werkes sehr unterschieden. Und das ist meiner Ansicht nach, wenn der einzige Nenner zum Kartell. Ansonsten ist es so, dass ich manchmal gedacht habe, was jetzt den Flow der Sprache angeht, es hätte auch in einem Ritt runtergeschrieben sein können. Und man hätte einfach sozusagen eine Marketingentscheidung treffen können, indem man das eben in 2 Teilen veröffentlicht, so wie das ja heute oft der Fall ist.
Das sehe ich völlig
anders. Aber das ist aus mehreren Gründen Bullshit, weil eine Marketingstrategie, zumindest auf dem deutschen Markt, scheint im Falle von Don Winslow überhaupt nicht zu existieren. Hier wird alles und jedes seit 3, 4 Jahren, vielleicht seit 5 Jahren sogar, auf den Markt geworfen, was irgendwie zu kriegen ist. Jetzt werden auch die Bücher aus den 90ern veröffentlicht, im Abstand von 3 Monaten. Also das ist fast eine Verramschung.
Sag mal, kann es sein, dass Don Winslow mehrere Personen hat?
Ja, das hast du schon ganz oft gesagt, aber ich würde kurz meinen Punkt noch machen. Da reden wir dann gerne noch mal drüber. Er kommt mir im Falle dieser beiden Bücher wirklich wie eine Person vor. Das führt zu meinem zweiten Punkt, das Kaleidoskop was es in Tage der Toten gab. Diese an verschiedenen Orten angesiedelten Verhandlungsstränge, die das Ganze so plastisch gemacht haben und eigentlich auch die ganze Welt so mit hat andocken lassen, das gibt es so im Kartell nicht mehr. Der dritte Punkt ist vielleicht, dass viele von denen, die sozusagen im Kartell jetzt eine Rolle spielen und dort sterben und ermordet werden, zu der Zeit, als Tage der Toten erschienen, noch fröhlich unter der Sonne Mexikos lebten und höchstens mal Durchfall hatten von dem Burrito. Also es ist wirklich das Gefühl gewesen, ich bin hier noch nicht durch.
Also ich sehe einige Stellen ein bisschen anders, zum Beispiel dieses, es gibt nach wie vor auch diese Handlungsstränge. Also es spielt an verschiedenen Orten, es ist chronologisch. So, der Unterschied ist, dass die Leute eben wie in der Realität tatsächlich viel, viel schneller wegsterben. Also ich glaube, es ist kein Wunder, dass die einzigen Personen, die bis zum Schluss irgendwie tatsächlich da sind, Kunstfiguren sind, die keine reale Entsprechung haben, während bei allen anderen. Also ich habe eben, als ich wusste, dass wir im Sommer das Buch lesen, natürlich in den Nachrichten immer genauer geschaut, was ist in Mexiko los. Und dann kamen genau die Beispiele, die Hesch in seiner Rezension genannt hat. Dieser Journalist, der ermordet worden ist.
Das war frappierend, ne? Man hat es gelesen und fast ein gleicher Mord wie im Buch auch.
Genau.
Also können wir jetzt verraten, ganz im Ernst, du hast es endlich schon verraten. Es kommt eine Journalisten-Gruppe regelrecht um, die miteinander gearbeitet haben. Und das hat man zu Ende gelesen, irgendwann, wir zufälligerweise im Juli und im August. Passiert. Also fast bis auf die Anzahl der Journalisten der gleiche Mord.
Oder weil das heute rauskam, was macht Don Winslow im Buch mit Adán Barrera? Ne? Also ich wollte es eigentlich nie verraten, aber es wurde heute schon sozusagen angesprochen. Es ist nie der Punkt, was macht er? Er nickt diesen Typen einfach ab, weil er ganz genau weiß, ich muss ein scheiß drittes Buch schreiben, wenn ich den hier nie platt mache, weil der wird wieder ausbrechen. Und eine Woche später ist in der Presse, der Typ, El Chapo ist draußen. Da habe ich gedacht, what the fuck?
Ja, und was in dem Buch, finde ich, auch sehr interessant ist, ist, dass diese Geschichte erzählt wird und es klar ist, dass tatsächlich immer nur eine Art von Frieden oder zumindest Befriedung und Ruhe einkehrt und auch immer nur kurzzeitig, und zwar solange eines der Kartelle eben die Oberhand hat. Und sobald da wieder eine neue Gruppe ins Spiel kommt, dann geht es halt wieder los. Und ich glaube, dieser Roman, also jemand, der davon nicht zermürbt und ermüdet ist, der hat kein Herz. Also ich glaube, dass im Gegenzug dadurch, dass die Nachrichten eben dazu viel expliziter heutzutage sind, dass man Fotos sehen kann, dass man Videos sehen kann, dass eben bei diesem Mord an dem Journalisten, an dem letzten war es auch so, dass dann zwei Wochen später noch eine Meldung kam, diese vier Frauen, die mitgestorben sind, die wurden eben auch vor ihrem Tod noch vergewaltigt und gefoltert. So, da kann man sich dem eben einfach nicht mehr so sehr entziehen wie früher, als es eben eine fremde Welt irgendwie war.
Wir haben zwar jetzt nochmal besprochen, warum das Buch geschrieben werden musste. Wir machen kurz Musik und dann müssen wir mal drüber reden, warum man es lesen muss. Das ist nämlich nicht das Gleiche. Das Buch zu schreiben war offensichtlich wichtig für Don Winslow. Nur als Einwurf, ich habe es auf Englisch gelesen, beide Romane, und bin da nur kein Native Speaker und da kann mir auch was entgehen. Aber ich finde sprachlich und natürlich auch vor allen Dingen vom Handlungsaufbau her Power of the Dog, das erste Buch vom zweiten, irgendwie Welten voneinander entfernt. Das ist deswegen meine kleine Verschwörungstheorie, dass das zwei Leute sind. Und ganz abgesehen davon zu den Büchern, die er früher geschrieben hat, die lustigen Detektivromane.
Ich glaube, was zu dem Unterschied des Schreibstils entschieden beigetragen hat, ist, dass er im ersten Roman sehr viel mehr Exkurse hatte und sehr viel mehr erklärt hat zur Geschichte Mexikos, zur Geschichte des Drogenhandels.
Stimmt, ja, das hat er nicht gemacht.
Und er hat einen relativ großen, also fast den einzigen Exkurs in die Geschichte von irgendwas, ist, glaube ich, in die Geschichte von Guatemala, wo die sich dann hin zurückziehen, was sehr interessant ist, weil man von Guatemala eben eigentlich keine Ahnung hat. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was man an dem zweiten Buch vermisst und was er aber, glaube ich, bewusst weglässt, weil jetzt weiß man es ja.
Und weil er wahrscheinlich eine Wirkung erzielen will, so wie sich ein Musiker einen ganz langen, schweren zweiten Satz gibt um die Leute darauf vorzubereiten, was am Ende kommt. Und der ist dann vielleicht, manchmal hat Längen und schwer zu ertragen, aber die Auflösung ist es wert, ne? Das kann ich mir so vorstellen, geht im Kopf eines Künstlers vor, muss am Ende der Zuhörer oder in dem Fall der Leser trotzdem da sitzen und sagen, muss ich das jetzt lesen? Und das ging ja nur mir so, das ging ja im Feuilleton vielen Leuten so, also Rezensionen, die Rezensenten waren nie so besonders einig in dem Fall, ne? Muss man das Ding lesen?
Ich denke auf jeden Fall. Also zu den Rezensenten in den Zeitungen möchte ich gern sagen, was einem sehr oft auffällt, ist, die schreiben ihre Kritiken ja tatsächlich einen Tag nach Erscheinen. Die kriegen natürlich das Buch ein Stück weit vorher. Aber was an den Rezensionen immer auffällt, ist, dass das Buch offensichtlich nicht bis zu Ende gelesen wurde oder dass der Anfang und das Ende gelesen wurde. Das ist uns jetzt, glaube ich, in der Studio B-Geschichte schon so oft passiert. Da gebe ich relativ Scheißdreck drauf. Es ist sehr anstrengend. Don Winslow ist da überhaupt kein Dankbarer, weil das Buch ist, ich habe es natürlich nur als E-Book gelesen. Wie dick ist es denn? 800 Seiten?
In der Dreh, ja.
800, 900 Seiten. Da hast du sowieso ganz schlechte Karten, wenn es keine historische Kostüm-Drama-Liebesgeschichte ist. Also da würde ich gar nichts drauf geben. Einen Punkt möchte ich gerne machen, warum man das Buch auf jeden Fall lesen muss. Also weil so scheiße ist es nicht geschrieben, wie jetzt behauptet wurde. Ich denke, einer der Gründe, weshalb man das Buch lesen muss, ist, dass das, was man beim Lesen erleidet, was einen ermüdet, ist ein Scheißtrick gegen das, was tatsächlich in der Welt passiert. Also ich war der Hesch in seiner Rezension super dankbar, dass er dann eben danach den Bogen gespannt hat zu, was ist gerade mit Flüchtlingsbewegungen los, was ist mit IS los. Und dann ist halt dieses Aushalten müssen von dieser Lektüre, von diesem einen Buch, das Kartell, und hinterher aber wissen, was in Mexiko da abgeht. Und eben nicht nur für Drogenleute, sondern eben auch für Journalisten, für die ganz normalen Bewohner. Dann ist es ein sehr geringer Preis. Also ich finde, ich finde es ein bisschen schwierig, eine Pflicht daraus abzuleiten, aber für alle arroganten, sich in ihrem Primark-Reichtum suhlenden, scheiß deutschen Weisen ist es halt eine Pflichtveranstaltung, weil du hinterher tatsächlich etwas Empathie hast.
Ich hatte ja sogar noch einen kleinen perversen Gedanken, wo ich mich selbst des Rassismus bezichtigt habe, natürlich damit auch allen anderen Rezensenten, die das Ding eher für anstrengend hielten. Im ersten Teil spielt halb in Amerika, halb in Mexiko, und die dritte Hälfte, die wir, wie wir alle wissen, sind das dann 100%, spielt in Guatemala. Jetzt spielt es fast nur in Mexiko. Und die da sterben, sind fast nur Mexikaner. Keine Weisen mehr. Und damit wird es uninteressant. Dieses entfernte Sterben.
Das ist auch auf Government-Seite, scheint auch nur, also Keller wirkt wie so ein einsamer Kämpfer. Also man hat manchmal das Gefühl, dass seine alten Buddies, die er da hin und wieder mal an der Peripherie trifft, eigentlich fast eher über ihn lachen und sagen, ja, das ist da gar nicht gerade das, was jetzt gerade dran ist. Und genauso ist es ja bei uns hier als sozusagen Konsumenten von Nachrichten. Ist natürlich eine spannende Frage, soll man das lesen, muss man das lesen? Ich glaube, dass er da stellvertretend oder dann Winslow stellvertretend ein Experiment macht einfach. Stumpft das wirklich ab, die ständige Wiederholung, oder macht sie uns irgendwann wütend? Kommt irgendwann so ein Punkt, wo auch bei uns sozusagen der Saft steigt? Das kann sicher jeder für sich beantworten.
Ist bei mir nie passiert. Den Gedanken hatte ich auch. Ich habe es dann irgendwann gelesen, weil ich A, wissen wollte, wie es ausgeht, B, weil ich habe es gar nicht so sehr verrissen. Also ich hätte es gar nicht so verrissen. Ich lese Don Winslow nach wie vor gerne, also einfach vom Style her. Der Rhythmus ist super und so, ja, auch wenn es super lang ist. Aber ich habe natürlich, wie kann man das sagen, wenn man irgendwann abstumpft, ne? So wie das auch die Journalisten machen, so ist mir auch gegangen. Ob das Intro sind 5 oder 3.000, merkst du nicht mehr.
Also die Sache ist die, dass das zum einen, glaube ich, als Stilmittel von ihm bewusst eingesetzt wurde. Also es gibt zum Beispiel Untersuchungen dazu zur Darstellung von Gewalt, also speziell, wenn es um die Darstellung des Holocaust in Filmen geht. Und da ist es so, dass je grausamer die Sachen sind, die du siehst, dass sich das irgendwann natürlich nicht mehr berührt, weshalb dort dann Experimente gemacht werden in künstlerischer Hinsicht, dass man sagt, oh Gott, jetzt helft mir, wie heißt der den großen Film über die Shoah gemacht hat? Claude Lanzmann. Claude Lanzmann fährt ja dann eben dahin mit dem Zug und zeigt Landschaften, in denen überhaupt nichts mehr zu sehen ist, und bringt Leute dazu, in Interviews zu erzählen, damit die Sachen im Kopf des Betrachters entstehen, was eine unglaublich viel größere Wirkung hat als das, was eben Don Winslow in dem Buch macht, weil er minutiös da Denkmäler setzt und eben Pfunde drauf sagt, es ist den folgenden Journalisten gewidmet und dann ist ein Stichtag und bis dahin ist da eine ewig lange Liste und nach dem 30. Namen schaltest du ab. So, und ich glaube aber, dass er die Leser für so intelligent hält, dass sie das mit merken und reflektieren, und es ist ganz normal, dass das passiert, aber es ist halt, glaube ich, trotzdem so ein ganz starkes Zeichen, dass du dir deiner eigenen Schwäche bewusst wirst und dass du aber gleichzeitig eben da auch eine Verantwortung hast zur Empathie.
Ist immer ein bisschen schwierig, ne? Man lebt ja, das machen wir da im dritten Teil mal, die Auswirkungen, oder andersrum, deine Gedanken, wo man da Verbindungen ziehen kann von Mexiko nach Europa, nach Syrien. Aber irgendwo lebt man ja in einer Welt, die man für sich selber hat und die irgendwie 70 Jahre lang sein wird oder vielleicht 120, wenn wir ein paar genetische Fortschritte machen und nicht so viel koksen. Und da will man nicht permanent von Sachen hören, die 5000 Kilometer entfernt sind. Verdammt nochmal, darf ich nach so einem Roman nochmal einen Don Winslow nachlesen, der ein bisschen lustiger ist? Oder muss ich jetzt so bleiben in der Starre?
Posten wir heute ganz schreckliche Dinge in unserer Timeline und danach einen Song? Weil den wir gut finden. Und wie fühlen wir uns da dabei? Gehört das vielleicht dazu zur heutigen Zeit?
Diskutieren wir dann nach der nächsten kleinen Musik. Ich würde jetzt, doch, ich glaube, ich weiß, was wir jetzt spielen. Tell Me Why. Einfach um das zu brechen. Ja. So, Hesch hat in seiner Rezension ja einen großen, weiten Bogen geschwungen von Mexiko bis nach Syrien. Sachen, die mir gar nicht auf dem Tablett gewesen wären, wo ich die erste Verbindung nicht gefunden hätte. Aber dann sagt man, doch, stimmt, irgendwie hängt ja alles miteinander zusammen. Macht uns das nicht alle verrückt, wenn alles miteinander zusammenhängt? Ist es nicht ein zu weit gespanntes Netz?
Also ich habe ehrlich gesagt auch diesen Zusammenhang sofort aufgemacht. Weil du liest dieses Buch und es macht dich total fertig. Und wenn du aber tatsächlich einfach, also du kannst dem nicht mehr entgehen. So, wir leben hier in einer totalen Sicherheit noch. So, und das wankt gerade. Also ich glaube, Hesch hat es umschrieben mit, das wankt. Und wenn es zu starr ist, dann bricht es irgendwie zusammen. So, ich glaube, dass es total notwendig ist. Also dass man tatsächlich sieht, auf wessen Rücken man überhaupt so leben kann, wie man hier lebt.
Sascha Lobo hat einen sehr schönen Essay letzte Woche geschrieben, wo er sozusagen von der Nähe des Netzes schreibt, so wie nah das an uns rankommt und auch die verschiedenen Komplexitäten, was jeder kennt, wenn er auf seiner Facebook-Seite einen Artikel teilt, der ihn ins Mark trifft und berührt, ob das jetzt Bilder, Fotos oder Ansichten sind oder sei es Ereignisse, und im nächsten Moment dann eigentlich einen schönen Song teilen will mit seinen Freunden und kriegt das jetzt mal zusammen. Aber ich denke, dass man es zusammenkriegen muss, dass man auf keins von beiden verzichten kann oder sollte.
Also ich habe ja auch kurz erwähnt, dass ich das Buch unter anderem in Venedig weitergelesen habe, und da gab es eine sehr schöne Ausstellung, die diese Frage versucht zu beantworten. Und zwar war das eine Gruppenausstellung von Künstlern aus Los Angeles, und die hieß We Must Risk Delight. Und die haben dann ein sehr schönes Eingangsstatement gemacht und schreiben genau darüber und sagen, die Welt ist ein Scheißplatz, hier sterben alle, das ist nicht zum Aushalten. So, und schreiben dann aber auch darüber, wie wichtig das ist und dass du das sehen kannst, dass es selbst den Ärmsten, und egal wie beschissen das ist, es wird ein Lachen gesucht, es wird irgendeinen Ausweg gesucht, dann wird halt Fußball gespielt oder irgendwas so. Und dann sagen die, wir müssen das ganz stark machen, dieses We Must Risk Delight, also dass es tatsächlich wichtig ist, dass man zum Beispiel sagt, es ist total großartig, dass wir jetzt zu dritt hier sitzen können, rauchen können und Bier trinken, und dann sprechen wir über die schlechte Welt draußen, und es ist klar, dass es total nah an uns rankommt, aber du hast verloren, wie du es in deiner Rezension schreibst, wenn du verschiedene Sachen tatsächlich so frisst, dann haben halt die Terroristen gewonnen, das funktioniert so nicht.
Ich muss den Konsens brechen, nur um zu fragen, ne? Nie, dass ich jetzt sozusagen derjenige bin, der das unbedingt so sieht, aber man muss mal die andere Sichtweise betrachten können, und das kann, wenn man es mal ganz weit ausholt, das könnte die Sichtweise eines Heidenauers sein. Dass wir wissen, dass in Mexiko 5000 Leute umkommen in einem Jahr oder was immer die Zahl ist, dann kann uns das doch alle fürchterlich verrückt machen. Früher haben wir es, das ist früher passiert, aber es hat uns nicht interessiert. Nehmen wir mal 1950. wer weiß, was da abgegangen ist, irgendwo in Bolivien.
In Korea und auch da war es bekannt.
Nehmen wir 1900.
Aber
ich will was anderes hinaus. Das Fassungsvermögen, das Erfassungsvermögen des menschlichen Gehirns scheint mir zurzeit hinterher zu hinken, den technischen Kommunikationsmöglichkeiten, weswegen alle ein bisschen kürrer werden. Und ist es dann nie ist es dann hilfreich, so einen Roman zu schreiben, der alles, oder dann sogar so ein Essay, der alles miteinander verbindet, wird da nie alles etwas unklarer statt klarer?
Einer noch mal. Einer der wenigen Sätze, die mir gelungen sind zu kürzen, von irgendwie 3000 Wörtern habe ich dann immer noch auf 2200 geschafft. Einer der wenigen Sätze, die ich gekürzt habe, war: Wir werden nicht gefragt. Es fragt uns keiner, ob wir das gerade aushalten oder nicht. Es findet statt. Es kommt nah an uns ran.
Dem kann ich so halb zustimmen. Das Ding ist, die Frage so: Kann man das aushalten? Muss man das aushalten? Ich denke, zum einen kann man seine Augen nicht davor veröffnen. Es ist die verschließen. Es ist die total verdammte Pflicht jedes Einzelnen, sich dem auszusetzen und es zu sehen. So, was ich mit diesem We Must Risk Delight versuchen wollte, zum Ausdruck zu bringen, ist, dass es helfen kann, damit du eben nicht total an der Welt verzweifelst, dir klarzumachen, dass du gute Momente hast, dass es hier ganz anders aussieht und dass du eben nicht gerade derjenige bist, der da übers Minenfeld in Kroatien läuft und irgendwie versucht, durch den Zaun zu kommen. Aber ich denke, dass es gleichzeitig halt die Pflicht ist, richtig scheiße sauer darauf zu sein, im Unterschied zu im Heidenauer, nicht nur Angst zu haben, dass meine Welt zusammenbricht und diese Welt hier wird sich ändern und ich feiere es, wenn Ostdeutschland endlich ausgestorben ist. Aber du musst eben auch noch dieses Vergnügen haben, um dich da schützen zu können. Ich glaube, es ist kein Entweder-Oder.
Also ich finde, die erleben auch sehr viele nette Menschen, aber okay. Vielleicht steckt bei Herrn Falschgolds Insistieren ja auch drin, ist nicht gerade das, was in Heidenau passiert, weil es nah dran ist, irgendwie verdammt viel wichtiger, sich dafür zu interessieren. Und was interessiert uns jetzt gerade der mexikanische Drogenkrieg? Falls das so ist, dann würde ich sagen, das ist eine Fabel. Es beschreibt sozusagen innerhalb so einer Organisation jedes Agieren in des Machtsystems. Ob man heute
das Buch ist eine Fabel.
Buch ist eine Fabel, die Problematik mexikanischer Drogenkrieg. Hm. Letztendlich ist es nichts anderes als das Agieren einer Organisation, die weltweit Kredite vergibt und dann Länder nach ihrer Pfeife so sehr tanzen lässt, dass die Leute keine Zukunft mehr in ihrem Land sehen. Und da muss nicht mal ein Krieg kommen, es reicht auch zu, wenn man einfach nicht mehr klarkommt, dann geht man eben. Also hat es automatisch dann schon mit uns zu tun. Und deswegen, ihr wisst ja, dass ich immer auf meinem Kennedy-Mord rumreite. Ich finde also zu allem irgendwie, also wenn eine Maus irgendwo eine andere Maus beißt, finde ich irgendeinen Weg. Der Punkt ist, irgendwann gab es dieses Gefühl, wenn du das verstanden hast, dann verstehst du auch manche andere Sachen. Und dafür ist diese ganze mexikanische Drogenhandelgeschichte sozusagen im Sinne von, wir haben da was anzubieten. Und wir hier in dieser Welt, wir haben was, was wir manchmal unbedingt brauchen, um das hier auszuhalten. Und dazu gehören auch Drogen. Also gibt es da eine extreme Verbindung zwischen dem Verbraucher und dem, der was anbietet.
Also ich glaube, ein Verdienst von Don Winslow ist es tatsächlich immer, dass er Sachen beschreibt, die natürlich eben da in Mexiko passieren, die aber auch als Fabel gelesen werden können. Aber ich würde in dem Fall die Antwort viel näher suchen, wenn du weißt, wie viele Leute jedes Wochenende sich in Deutschland die Nase zukoksen und dafür sorgen, dass in Mexiko und in den Anrainerstaaten die Leute sterben, dann hat es verdammt viel mit uns zu tun.
Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice. Un, dos, tres, cuatro.
Das war die Diskussion mit den letzten weisen Worten von Irmgard Lumpini. Das war die Sendung Studio B, Lobpreisung und Verriss, mit Rezensionen von mir, Herrn Falschgold, Irmgard Lumpini und einem Essay von Hesch. Wir hören uns wieder, wenn immer ihr wollt, auf studiob.falschgold.net.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Und ich habe ja auf meinen Reisen in den Staaten früher immer mexikanische Schlager mir angehört, die ich in irgendwelchen kleinen Lebensmittelläden mir gekauft habe, was auch sehr schöne Kerzen gab mit der Lady of Guadalupe. Aber ich hatte halt keine Ahnung, was die da singen. Heute bin ich da schlauer. Good night. 1, 2, 3, 4!